Also ich finde, Kompromisse sind richtig eingesetzt total gut. Es gibt welche, die zu groß sind. Da ist es scheiße, da muss man irgendwie perspektivisch was machen.
Ich glaube, ich bin gerade in dieser ganz interessanten Phase gerade drin. Ob ich will oder nicht, weil ich muss ganz...
Das ist aber gefährlich, ne?
Total gefährlich.
Gefährliche Chemikalie, Kompromisslosigkeit.
Total, weil ich ja sowieso auch manchmal den Hang zur Selbstzerstörung habe.
Aber das, da war noch ein Chef, der gesagt hat, komm, jetzt machen wir mal, das
so,
machen wir jetzt.
Dann saß ich oben und dann hab ich das präsentiert. Ich sag, ich will die Dennis-Show, der Dennis-Show machen, das und die, ja, finde ich gut, geht's, wie's los, soll man's machen. Ja, dann schmeißen wir die und die Sendung raus, wir brauchen mal was Neues, ja, mach, was brauchst. Zack, das kannst du heute nicht mehr.
Nee.
Also die ärmsten Säuer sind ja für mich Punkbands, die mit 20 Erfolg kriegen und sie sind Punks. Müssen aber ihr Leben lang, bis sie 70 sind, Punk bleiben. Mhm. Die dürfen auch niemals irgendwann Porsche fahren, sondern sie müssen in der Dokumentation einen alten Audi fahren. Und damit sie auch bloß nicht diesen Level wegkriegen, sind, weil sonst verlieren wir die Fans. Ist das die Freiheit, die man hat? Nein. Sondern die Freiheit ist, Alter, wenn ich mir einen Porsche kaufe, kaufe ich mir einen Porsche, weil ich auf Auto stehe. Scheiß drauf und ihr könnt mich mal. Mhm. Das ist Freiheit.
Der Zug hat keine Bremse.
So, da hast du mal diesen kleinen Funken in der Dunkelheit der ganzen Scheiße, die in der Welt passiert, wo Leute einfach mal wieder sagen, ach geil, massier mal meine Birne, mach mal lustig.
Die Kein-Ratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.
Es geht jetzt los, Martin. Mit die Keimratgeber, schön dich zu sehen.
Wunderbar, sehr schön, sehr schön.
Ja, bei dir im Ostflügel wieder sonnendurchflutet, die WM rollt.
Ja, tut mir leid, lang ist heute nicht da. Den haben wir ja sonst immer im Hintergrund.
Hat dich das 7-1 gecatcht jetzt im Fußball?
Also total. Ich war ja auf dem Rückweg vom, warte mal, wie heißt das Fremdwort? Urlaub.
Hey, und Martin Klempner macht Urlaub.
Genau, ich war, glaube ich, 8,5 Stunden aus Österreich, bin ich mit dem Auto gefahren, war alleine im Bus und hatte mir aber die Live-Übertragung auf mein Handy, da habe ich hier Zato, und habe natürlich nicht währenddessen geguckt, sondern habe halt einfach nur zugehört. Und da muss man schon sagen, weil ich bin zu blöd für eine Radio-Übertragung.
Ne?
Nein, ich habe nicht geguckt.
Okay, ja. Ja, gibt es übrigens auch im Audio-Livestream, aber egal, es fielen ja ohne Ende Tore.
Bin ich zu doof für.
Und mal wieder 7-1, ist so mittlerweile so ein Ergebnis wie 3-2. Es gibt diese magischen Ergebnisse im Fußball, 7-1 seit Brasilien, Belo Horizonte, ja. Das weiß ja jeder, wo er das oder sie gesehen oder verfolgt hat. Ich weiß genau.
Schönste Trikot finde ich übrigens, was wir je hatten, dieses Rot-Schwarze, das fand ich eigentlich total klasse.
Man hat die ganzen Szenen auch immer wieder vor Augen,
alles,
oder?
Alles
ich sag dir, an trüben Tagen mache ich es immer noch so,
Ich guck mir das an bei YouTube.
Ja, ich auch. Aber es gibt ja die Zusammenfassung der BBC, ne? Also mit dem englischen Kommentar. Und ich feiere das so ab, weil die Engländer über den Deutschen, die haben ja sowas, glaube ich, noch nie erlebt, die Engländer, dass man Brasilien mit 7-1 zersägt. Mit diesem Kommentar gucke ich mir das immer wieder an, danach geht's mir gut.
Aber nicht, und das ist das Krasse, aber nicht, weil sie ja wirklich schlecht waren oder weil es eine schlechte Mannschaft. Ich meine, überleg mal, Dante war dabei. Es waren ja wirklich super Spieler. Mhm. Aber da zeigt man mal, kann man mal sehen, was Druck bedeutet.
Mit der Birne.
Ne? Was die Birne macht, wenn dann ein blödes Tor fällt, war ja jetzt auch bei dem 1-1 gegen Curaçao. Du hast mir ja gesagt, wie man es besser ausspricht.
Nee, ich hab's dann über Curaçao.
Curaçao.
Ja.
Ne?
Aber ist jetzt auch wieder.
Also nur zur Information, wir sind ja immer ein bisschen, wir sind ein Tag nach dem 7-1, gerade heute, also weil das wird ja ausgestrahlt, glaube ich, in einer Woche, was wir hier gerade quatschen. Und ich fand, was ich interessanter fand, wenn man danach aber jetzt bis heute. Diese ganzen Kommentatoren und die ganzen Leute, die drüber reden, haben wir eigentlich, glaube ich, gerade mal 1-1 gespielt. So von der Kritik. Ja, es war schon viel Gutes dabei, aber, und ich denke so, Leute, ich weiß, da leben 150.000 Leute auf einer Insel, da muss man ja gewinnen. Aber die Jungs, die da auf dem Platz standen, das waren ja jetzt auch keine Straßenfußballer, die man jetzt.
Nein, die sind ja alle aus den Niederlanden.
Die waren alle bei Eindhoven, bei Groningen, die waren alle in die ganzen Fußballschule. Mhm. Das hätte auch böse nach hinten losgehen können.
Ja.
Und man muss erstmal 7 Tore gegen die schießen. Und man, ne?
Sie wirkten ja total überfordert, nur du musst sie erstmal in eine Überforderung bringen. Und nach dem 1-1,
da war die
Kopf
Brust,
an.
Aber...
Ne? Genau, sowas kann ja auch ganz scheiße laufen. Und
richtig.
Da muss ich sagen, ich finde interessant, was du sagst, dass jetzt natürlich immer wieder Wobei das jetzt ausgestrahlt wird nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste, ist natürlich auch bull. Vielleicht sagen die dann, ja, gegen die Elfenbeinküste schiefgegangen, ihr Ottos, was erzählt ihr denn da? Aber das begegnet mir in Deutschland auch nicht nur in der Szene. Es ist so ein, das suggeriert so eine Kompetenz, Dinge in Frage zu stellen. Und das, ehrlich gesagt, kotzt mich das zum Teil wirklich an. Also, wenn du so auf Dinge guckst und sagst, ey, wir haben eine überragende Offensive. Ja, aber.
Genau.
Ja, aber, ja, natürlich, ja, aber dafür haben wir auch einen Bundestrainer und dafür haben wir Experten und ja, richtig, aber was haben wir denn erstmal? Also, was ist denn erstmal geil? Auch eigentlich als Blick auf Deutschland. Was ist denn erstmal geil?
Krieg ich Gänsehaut, wenn du das sagst, weil du vollkommen recht hast.
Nein, aber mir geht das zunehmend auf den Sack. Verstehst du?
Und willkommen in meiner Welt.
Ich erkenne die Menschen mittlerweile sehr schnell, die so sind, auch in Konferenzen, wenn du da zusammensitzt. Kleines Beispiel, der Zug
hat keine Bremse. So,
da hast du mal diesen kleinen Funken in der Dunkelheit der ganzen Scheiße, die in der Welt passiert, wo Leute einfach mal wieder sagen, ach geil, massier mal meine Birne, mach mal lustig. Und dann gibt's aber sofort in Deutschland so diesen Impuls, ja, aber hat sich das nicht jetzt schon totgelaufen? Also können die das überhaupt jetzt noch hören?
Die Lass Holländer, uns kurz erklären. Ja. Ich will es kurz, weil die Leute, die das hören, die wissen jetzt vielleicht diesen kleinen... Ich habe dich im Radio gehört heute Vormittag und hast mir einen Kommentar gebracht. Du bist ja der WM-Experte, zu Recht. Und Julian Nagelsmann hat eine tolle Pressekonferenz gemacht und ich finde sehr sympathisch. Er spricht Englisch, so wie er Deutsch denkt. Ja,
internationaler
so
Teil.
Internationaler Teil. Und das finde ich einfach gut, wenn das so redet. Und da hat er halt gesagt...
The train has no brakes.
Genau.
We sang it. Also ihr kennt das Lied, ne? Der Zug, wir haben es eben gesungen. So.
Genau. So. Und du hast halt in einer Konferenz hast du gesagt, Alter, da müssen wir doch jetzt, lass uns da was draus machen, weil es war auch wirklich sehr lustig. Ich habe es ja im Radio gehört.
Ja, und in den Niederlanden tanzen die seit Jahren jetzt von links nach rechts, von rechts nach links und die Welt feiert das voll ab. Und das läuft sich überhaupt nicht tot. Und dann haben wir in Deutschland mal sowas. Ist doch völlig egal, ob das irgendwie ein Kulturbegriff standhält oder nicht. Scheiß drauf.
Ja.
Der Zug hat halt keine Bremse und alle haben Bock drauf. Dann lasst uns das doch mal machen.
Nein.
Ja, also deswegen. Also dieses, ja, ich habe da aber was gesehen, was irgendwie nicht so passt. Ja, das Gegentor Curaçao und im Zentrum das, sind sie nicht geschlossen und da ja.
Dass sie da ruhig bleiben bei diesen, wenn die dann im Interview stehen und dass Julian Nagelsmann meinte, dass, ja gut, die 7 Tore musst du auch erstmal machen. Und hat ich finde genau diese Geschichten, weißt du was, wenn wir doch schon so, der hat ja ganz lange gewartet, bis er undarf. Nominiert, so. Aber wenn ich zu Hause, hat er doch vielleicht zu seiner neuen Frau gesagt, weißt du was, ich warte jetzt ganz, ganz lange, dass der richtig pisst ist. Dass wenn er eingewechselt wird, dass er jedes Mal mich anguckt und sagt, da, guck mal hier, ne, hab ich ein Tor geschossen. Weil das ist eine Motivation, glaube ich, die es ohne Ende gibt. Der Typ ist auch stabil, ne.
Undarf,
ja, so. Ich glaube, wenn der aufhört mit,
das ist der Großcousin von Dennis, das weißt du auch.
Ist ja auf jeden Fall.
Eigentlich so vom Pack ans Leben, oder?
Absolut. Der fährt ja ein Bentley SUV. Das sagt mir für mich alles aus.
Der reiche Großcousin.
Ja, bloß, er macht's aber auch nicht ungeschickt, weil das Ding wird niemals weniger wert werden. Weil diese Teile werden wirklich... was ich nur interessant finde, mir geht's so schon seit 2006, das habe ich ja gesagt, 1:1 gegen Polen. Bis zu dieser in dieser Fußball-WM, wo ich weiß, du schätzt ihn sehr, aber der damalige Kommentator, ich sag den Namen jetzt mal nicht, wir spielen total schlecht, was total Quatsch war. Wir haben die Seele auf dem Platz gelassen, Ölen oder Neville macht dann mit der Fußsohle dieses 1:1 und das war der lauteste Schrei, den es je im Dortmunder Stadion gegeben hat, an Tor. Und da, ab dem Moment hatten alle wieder die Fahnen auf den Autos und so weiter. Wir hatten wieder diesen Spirit.
Schwarz-Rot geil.
Eben, genau. Und das finde ich halt so schlimm. Du musst dir unbedingt da ein Doku angucken, das Sommermärchen mit Jürgen Klinsmann. Es gibt eine Dokumentation im ZDF, die ist mal ein bisschen anders, weil das zeigt halt auch immer die ganze Zeit, dieser ganze Gegenwind, den er bekommen hat, dass er immer nach Amerika gegangen ist, weil er es nicht mal ausgehalten hat.
Ja, ja.
Ist ja sowieso eine spezielle Type, ne?
Ja, ja, absolut. Jürgen Klinsmann habe ich jetzt auch in der Doku gesehen mit dem Helikopter über LA, wo er dann über diese...
War das nicht die? Das ist, glaube ich, die Dokumentation, die, ne?
Ja, ja, die.
Genau.
Die finde ich schon auch interessant. Ich muss dich nicht korrigieren, aber sagen, ich habe das völlig neutral gelassen, ob ich den Kollegen da schätze oder nicht von 2006. So,
okay.
Mehr wollte ich jetzt dazu nicht sagen.
Ich habe es nur persönlich, weil ich rede ja, du weißt,
nee, ich würde wirklich neutral sagen. Also ich halte mich da raus.
Halte dich da bitte wirklich da raus, weil das ist ja meine Meinung. Und außerdem habe ich mit ihm mal darüber geredet.
Ja.
Das wiederum, und das finde ich ja immer gut, wenn Leute dann also im Beruf anders sind, als sie privat sind. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gut an dem Abend mit ihm unterhalten und gesagt, Alter, wenn du wüsstest, weil er mir sagte, ey, ich bin großer Fan von Dennis aus Hürth. Und ich so, oh Gott.
Ja.
Und ich so, pass auf, ich finde dich ja, du, da bin ich gewohnt mit der Kritik. Und ich sage, hör mal, da 2006, da in dem Dings, da habe ich deinetwegen angerufen. Also ja, ich war, weißt du, man ist dann so und da und jenes. Und da haben wir es aber gut geklärt und deswegen alles gut.
Aber Martin, wir haben heute vor, über ein Thema zu sprechen, das fast, ja, irgendwie schon passt zu unserem Entree mit auch sich aufregen über Leute, die so immer übers Negative kommen und da irgendwie so ein Recht parken, als sei das dann wirklich das wirklich Nachdenkliche und das Durchdachte. Wir wollen heute über Kompromisse reden, weil das Leben ist ja voller Kompromisse. Auch wir beide müssen einen Termin finden und dann musst du gucken, du machst ja jetzt auch deine Fernsehsendung. Wir müssen ja gucken, wir müssen miteinander irgendwie einen Weg finden. Wir wollen heute mal über Kompromisse reden. Finde ich, ist ein spannendes Thema.
Ja, vor allem umfassend, ne? Weil es gibt natürlich im Privaten, es gibt im Beruflichen, aber jetzt gibt es zum Beispiel einen terminlichen Kompromiss.
Ja.
Aber es gibt halt auch oder geht man vielleicht sogar einen Kompromiss sein ganzes Leben lang ein, obwohl man ja mal was ganz anderes hatte. Also jetzt zum Beispiel für mich war immer klar, als ich damals Jura studiert habe, ich merkte so, boah, ich sitze hier im Hörsaal zwischen 700 Leuten und ich kann meine Talent eigentlich, was ich habe, gar nicht ausspielen, vielleicht später mal, wenn ich bei Gericht bin und dann vielleicht ein Plädoyer halte und dann sage, das ist ein Fehler, was Sie gerade sagen, denn mein Mandant hat keine Steuern hinterzogen. Es war ein Zufall, dass er erst zufällig mit der Nase auf die Enter-Taste auf seine Tastatur gestolpert. Er hat auch eine große Nase. Sie haben seinen Johannes noch nicht gesehen. Also, weißt du, da hätte ich es ja ausspielen können.
Ja, klar.
Es hätte zu lange gedauert und es war auch wirklich Quälerei für mich, weil ich habe zwar die Scheine immer alle gemacht, aber ich war nie jetzt ein Talent. Jetzt, ne?
Im Juristischen.
Im Juristischen auch definitiv nicht. Und dachte mir, ich mache nichts daraus, sondern ich wollte dann unbedingt in die Medien, weil ich wusste, ey, da kannst du was draus machen, da kannst du deine Träume umsetzen und so. Und
es öffneten sich auch Türen.
Es waren auch Ende der 90er, mein Gott, wir waren immer noch in der Bubble Medien, okay, USA. Und aber das aus rückblickend heute, war es fast ein Jurastudium.
Okay.
Bis heute.
Ja, Kompromisse. Ich finde das ziemlich spannend, das Thema. Wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke, ich meine, partnerschaftliche Kompromisse auch, ich glaube, ohne Kompromisse geht's ja nicht. Nur was für einen Weg finde ich, um den anderen da noch zu sehen und trotz meinen Interessen irgendwie zu wahren und nicht innerlich zu verhungern in dem Leben, was ich führe.
Ich muss sagen, dass diese Kompromisse, das darf ich gar nicht laut sagen, weil ich glaube, dann hat man einen Präzedenzfall, den man jeden Tag gegen mich verwenden könnte. Ich lerne aus den Kompromissen, die ich machen muss. Weil ich glaube, wenn ich mich vor 10 oder 12 Jahren gesehen habe, wo es wirklich nur um meinen Job ging, ich muss hier zu Hause, muss ich sehr viele Kompromisse eingehen oder mit der Partnerin und lerne daraus ganz oft, dass es richtig ist, diesen Kompromiss einzugehen, dass es besser ist, das, was man jetzt von mir fordert. Verstehst du? Also es ist halt, das ist nicht ganz einfach zu erklären, aber ich muss dann gewisse Kompromisse eingehen und merke im Hinterher, verdammt nochmal, sie hatte ja recht. Es ist gut so, dass ich mir da und dafür Zeit nehme oder es ist gut, dass ich auch mal andere Dinge anders mache, weil man ist immer in seinem, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber man ist immer in seinem Game drin, man hat aus seinem Leben gelernt, dass man viele Dinge richtig macht und sie stupst einen aber immer mit der Nase, weil es natürlich darauf geht, weil sie muss dann, die Partnerin muss zurückstecken, weil du das ja immer so gemacht hast, wie es gemacht hast. Aber sie stupst sich immer drauf und sagt, nee, es geht jetzt nicht mehr so. Wir müssen das jetzt so und so machen und überdenk doch mal, warum machst du das immer so? Nur mal ein kleines Beispiel. Ich bin Mr. Probe. Ich bin Mr. 100%. Nicht 100, sondern 250%. Wenn ich ein Stand-up mache irgendwo, dann, und das sind 5 Minuten, soll ich in einer Fernsehshow das machen. Ich habe den Termin, ich will den Termin sehr früh festhaben, dann arbeite ich, gibst du mir 2 Monate, arbeite ich 2 Monate an den 5 Minuten. Gibst du mir 6 Wochen, arbeite ich 6 Wochen an. Rufst du mich einen Tag vorher an, arbeite ich in dem Moment, wo ich auflege und gehe nicht ins Bett, bis ich dort auftrete. Sie hat aber irgendwann gab es aber diese Kompromisse und sagt, das geht so nicht. Wir haben hier irgendwie was noch was anderes zu klären zu Hause. ich habe halt quasi, ob ich 2 Monate Zeit hatte oder 6 Wochen Zeit hatte oder 5 Minuten Zeit hatte, ich habe keine Zeit, mich so vorzubereiten, wie ich das früher mache, auch für meine Live-Shows, wenn ich unterwegs bin. Was habe ich daraus gelernt? Sie hat recht.
Ja, also ich habe das
auch. Du hast genug Talent, du hast genug da in dir drin, du musst dir nicht aus Grund deiner Panik oder Angst oder keine Ahnung was, du musst dich nicht immer so drauf vorbereiten, weil du verlierst das Leben, das wahre Leben, weil du immer in dieser scheiß Bude da hinten sitzt und, und probst und schreibst.
Und es bereichert dich ja auch. Also wenn wir diesen Aspekt nehmen, muss ich auch sagen, Kinder zu bekommen ist ein wirklicher Game Changer im Leben, weil du von dir selber absehen musst. Das geht ja gar nicht anders. Das ist ja normal. Also das ist ja der Alltag. Was kommt als nächstes? Magen-Darm, Kita, alles. Also im Prinzip ist dein Leben total durchgetaktet, aber auch völlig fremdbestimmt. Also nicht mehr so frei verfügbar wie früher. Ich merke, dass ich durch diesen, wenn wir das Kompromiss nennen, ich würde sagen vielleicht Bereicherung, in meinem Job besser geworden bin, weil ich es gewohnt bin, eigentlich alles gleichzeitig zu machen. Also du hast noch die Windel in der Hand, hast einen Call, musst gleich noch ein Interview machen, springst in deinen Anzug und machst, du wechselst ständig die Gänge und bist das gewohnt. Und in dieser Live-Sendung, die ich habe, habe ich gemerkt, dass ich dadurch eine Gelassenheit bekommen habe, weil ich wusste, ja, das funktioniert ja und das ist gut so, weil diese Grundlage von meinem Beruf, die beherrschte ich ja. Ich glaube, wenn du auch als, nehmen wir einen Arzt, Zahnarzt, was weiß ich, wenn du dein Handwerk irgendwie gelernt hast, dann weißt du, okay, das ist eine Wurzelbehandlung, so funktioniert die. Vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, weil das folgt ja wirklich einem ganz klaren hygienischen Katalog. Aber unser Beruf ist ja, Performance, ist ja irgendwie funktionieren am Mikrofon. Und da speist sich, finde ich, Spontanität aus ganz vielen Quellen oder einfach da sein oder Präsenz oder lustig sein oder im Leben stehen. Und ja, ich fand das immer bereichernd. Also da war es ein Kompromiss, wo ich sage, das Leben fragt dann nicht danach, sondern du musst das integrieren in dein Leben.
Genau. Aber das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist gar nicht so blöd, weil ich habe einen guten Freund, der ist Zahnarzt, nur mal Zufall, und der sagt, bei mir ist so, wir haben uns auch mal anders unterhalten, dann sage ich so, ja, das ist manchmal so. Immer wenn alles gut war, sagt keiner, wow, das war toll, sondern es fällt halt in, das sehe ich so ein bisschen auch als deutsches Problem, wenn wir mit der Kritik sind wir immer sehr, sehr schnell, aber wir sind nicht sehr schnell mit Dank oder mit Applaus oder irgendwie was. Und weißt du, wenn du da deine Sendungen machst, wo wirklich sehr viel Druck ist, das kann der Zuhörer sich ja gar nicht vorstellen, wie viel Druck da ist. Du hast eine Live-Sendung, ja. Du musst gucken, dass du gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel vom Bundesliga-Konferenz rede, dass alles zusammenhält, dass nichts schief läuft, dass trotzdem auch technisch alles so rübergeht. Und hinterher wird gesagt, ja, habe ich gehört, aber es wird keiner sagen, habt ihr heute Sven Pisto gehört? Der hat das mal wieder richtig gut gemacht. Das sagt ja keiner, sondern wenn höchstens mal, ey, ihr hättet heute mal eine Bundesliga-Dings, der hat sich 10-mal versprochen, der hat Schalke 05 gesagt, berühmte Beispiel einer Moderatorin aus den 70er Jahren.
Karin Thomas.
Genau, die einmal sich versprochen hat und direkt weg vom Fenster war. Vielen Dank, ZDF. Und genauso geht's diesem Zahnarzt. Er sagt, du, erinnerst du dich noch an die Wurzelbehandlung, die alle richtig gut waren bei dir? Nein. Du erinnerst dich genau an die Wurzelbehandlung, wo du noch 2 Tage lang eine dicke Fresse hattest. So sagt er das auch. Also das heißt, von uns wird diese Performance natürlich verlangt. Das heißt, ihr verdient ja auch viel Geld dafür, ne? Und du musst halt immer wieder dein Programm konzentriert dabei bleiben. Und das hat der auch dabei gelernt. Ähnlich bei dem Beispiel mit, du musst auch gleichzeitig hier das machen, das machen, das machen.
Ja, und ein Kompromiss rein theoretisch ist ja auch eine andere Position mit der eigenen übereinbringen und dann irgendwie eine Mitte finden. Was du jetzt eben auch bei dem Beispiel gesagt hast mit deiner Partnerin, die dich drauf stupst, hey, verrenn dich da nicht, guck doch mal auf das andere. Schau mal, das musst du jetzt auch machen. Das kann dir auch eine Hilfe, das ist ja eine Bereicherung.
Das meine ich ja.
Das wird ja bei dir auch so sein. Ne? Sonst
ich habe aus vielen Kompromissen gelernt. Manche, ganz viele Kompromisse nerven mich im Alter immer mehr. Was beruflich vor allen Dingen, beruflich.
Ja, welche sind das? Weil das merke ich auch, dass ich so sehr schnell erkenne, boah, das ist ein Spagat, eigentlich zerreißt er dich, du willst das so eigentlich nicht, aber du musst es vielleicht so machen.
Ja, ich glaube, deswegen haben wir beide uns auch gefunden. Weil, guck mal, man lebt, in unserem Job trifft man viele Kollegen aus ganz vielen Bereichen. Und dann lernst du ganz, ganz schnell erkennen, was für eine Beziehung du mit ihm oder jetzt mit ihr eingehst. Mhm. oberflächlich Dings, machst du wirklich auf und sagst, oh nee, wenn du die Frage gestellt bekommst, wie geht's dir? Mhm. Ich finde diese Frage, wie geht's dir, ist eine sehr persönliche Frage. Die kann sehr persönlich werden oder sie ist Floskel. Mhm. Ne? Dann kriegen die Leute auch das, ich merke, entweder sie warten, sie fragen es nur, weil es Höflichkeit ist, das finde ich aber auch immer sehr gut. Es ist immer ein guter Einstieg, wenn man erstmal fragt, wie geht's? Das mache ich auch zum Beispiel in E-Mails immer. Wie geht's dir, wie geht's Ihnen? So. Dann merkst du ganz, ganz schnell, interessiert sich denjenigen das wirklich, bei guten Freunden oder bei Leuten, die mir sehr nahe sind, dann sage ich, dann sage ich halt auch mal, du, wunder dich heute nicht. Ich bin aber im Kopf mit ganz anderen Themen gerade mal wieder beschäftigt. Aber jetzt in unserer Branche ist es immer so, muss eigentlich immer sagen, ja, super, ist cool. Also jetzt zum Beispiel, ich war jetzt auch wieder in Österreich und wenn ich meine ehemaligen Schauspielkollegen treffe, dann ist immer alles super, ist alles toll, es läuft, ist mega gut.
Bei den
gut.
Bergrettern warst du?
Bei den Bergrettern zum Beispiel. Bei denen jetzt selber, die dort mitspielen, nicht, aber da war ich sofort wieder in dieser Bubble. Dachte ich mir, ja, cool, weil in meinem Hotel waren auch zwei Schauspieler. Hallo, grüß dich, na Martin, wir haben damals gestützte Stimme, du hast es auch im... Schauspieler wollen.
Ist das wirklich ja, so immer? Ist also, ist das eine Karikatur eines Schauspielers, die du, oder ist, nein, sind nein, die wirklich ist, so?
Die sind wirklich so. Und
das ist ein Horror.
Ja, ich will's jetzt, das muss ja jeder für sich selber, ich will's auch immer, dass es nicht so negativ klingt, aber ich glaube, sie selber würden das niemals so wahrnehmen, aber ein Schauspieler ist so, weißt du, zum Beispiel, wie soll ich sagen? Ich bin jetzt in meinem Kopf
kannst
schnell.
Mal, kannst du mal 3 Minuten mich. So sprechen, bitte? Ich würde dich voll abfeiern.
Also pass auf, nur mal als Beispiel. Ne, du bist ja in so einem Hotel, dann gehst du frühstücken. So, dann gehst du frühstücken und dann alle sind sehr leise. Und dann hast du da so ein Pärchen sitzen aus, was machen wir heute? Heute gehen wir mal auf den Dachstein. Ne, ich hab mal schön. Dann geht die Tür auf, guten Morgen. Und dann kommt die Bedienung, super, sie da arbeitet. Na und, wie hast du geschlafen? Was machst du heute? Und so. Ja, ich werde schauen, ich habe nicht gut geschlafen. Du hörst eigentlich jedes Wort, was mit Pausen gestützt. Und dann ist halt auch so beim Abendessen, siehst du, alle machen sich so ein bisschen schick, wie sie abends, nein, ein Schauspieler kommt in Jogginghose, es ist immer Berlin-Mitte, es ist immer Kappe, es ist immer, ich bin wahrhaftig, ich grüß dich und es ist immer so, habt ihr, sag mal, die Milch, ist das, was ist das für eine Milch? Ja, die ist hier vom Bauern, also okay, das ist also keine pasteurierte aus Italien, 3 Tage in der Sonne stehende. Also, es ist immer eine gewisse Aura drumherum. Und du weißt ganz genau, ob du die Schauspielerin oder den Schauspieler jetzt kennst oder nicht. Du weißt, ich weiß es sowieso, weil jetzt zum Beispiel meine Partnerin, die einfach damit ja gar nichts zu tun hat, kann es sein, dass der Schauspieler ist. Ja, warum? Woher hast du erkannt? Ja, das ist, also sie sagte dann das Beispiel direkt, das ist ungefähr wie mit einem Veganer, nach einer Minute weißt du es, dass es ist. So, also das ist so eine gewisse Aura. Ich finde es auch nicht zu negativ, weil du brauchst das, um das ja auch mal zu brechen. In der heutigen Zeit, Schauspiel 2026, was ungefähr Schauspiel 1996 ist, hat sich in 30 Jahren nicht verändert, ist so, dass genau das auch verlangt wird beim Dreh. Weil das fast alles gleich ist. Es wird alles gleich gespielt, ob das ZDF-Fernsehspiel ist, ob es die Telenovela ist oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich.
Also du musst so spielen, auch als Schauspieler?
Anscheinend. Ich glaube, ich würde es nicht so machen. Es gibt so ein paar, die das gerne immer durchbrechen, wie zum Beispiel, den ich sehr schätze, Moritz Bleibtreu, der selber auch einen Kinofilm gemacht hat. Der wollte unbedingt, dass alle nicht so reden, sondern dass eigentlich eher alle ganz normal reden, eben nicht mit gestützter Stimme. Aber wenn du dir jetzt mal so eine Serie anguckst, dann, hallo, ich habe ein Problem. Es ist, da ist auch sehr viel Emotion einfach schon in der Stimme drin. So. Aber der Schauspieler selber von sich aus geht, nee, warte mal, ich brauch noch den normalen Ton. Moment. Dann sind sie alle. Es tut mir leid, dass ich das jetzt mal wieder so parodiere, weil das ist auch das, man darf, es ist wirklich ein Handwerk. Und das Handwerk.
Das merken wir gerade jetzt in diesem Moment, wo wir das hören.
Es ist,
ja, ist eine kleine Werkschau hier.
Genau. Es ist ein Handwerk und es ist auch ein, und das will ich auch mal sagen, es ist ein unfassbarer Druck als Schauspieler. Den du da hast, weil du stehst da an einem Set und da sind 30 oder bei ZDF sind es 40 Leute, die da drumherum stehen. Es ist keine Zeit, es fliegt ein Hubschrauber, der rauf und runter geht, einmal rauf runter, 4.000 Euro, ne, Sprit. Und wenn der Text nicht kommt und nicht so kommt, dann alle warten auf, oder du hast einen Texthänger, alle warten auf dich, alle sind so
naja.
Drumherum, die sind, für die bist du Arbeit und ein Schauspieler ist ja auch ganzes Volk und bla bla bla. Das heißt, das,
eine aber Position, in dem Moment musst du liefern als
du
Schauspieler.
Du musst liefern und dann musst du, das haben die meisten auch das Bewusstsein, wie komme ich denn nachher später bei dem Film rüber, was ich ja zum Beispiel gar nicht habe. Mir ist das immer alles egal, wie ich nachher rüberkomme. Ich möchte meinen Job machen und die Leute sollen unterhalten werden und deswegen hoffe ich, dass ich das richtig mache für die Leute zu Hause, aber nicht für den Regisseur oder für die anderen drumherum.
Ja.
So, ist, ja, ne? Also da können wir eine Sonderfolge
aber drüber machen. Aber Bergretter treffen warst du, wir waren beim Thema Kompromisse.
Ja, Entschuldigung.
Nein. Und dann bist du dahin und du hast das gemacht?
Also pass auf, und dann was durch Zufall, ich wusste es nicht, war Fantag. Diese Serie hat einen unglaublichen Erfolg. Das war damals schon so. Ich glaube, es ist die zweiterfolgreichste Serie, die es gibt. Es wird auch in mehreren Ländern gestreamt. Das merke ich, habe ich selber auch gemerkt, als ich mal in Italien war. Ey, Toni in Italien.
Heißt du Toni da?
Ja, ich hieße damals Toni Stössel. Und die haben halt einmal im Jahr einen Fantag. Dann bezahlen die Leute dafür Geld, dass sie eine Vorführung kriegen oder dass sie an die Originalschauplätze kommen. Und die sind immer sofort ausverkauft, die Tickets. Da sind 1500 Leute.
Nee.
Die kommen dann in dorthin gefahren, machen dort Urlaub. Ich finde das auch völlig, finde es in der heutigen Zeit, wenn Leute sowas
total, toll finden, was Leute zusammenbringt, ist ja wunderbar.
So, und du merkst auch, die Fans, die da waren, das sind ganz, ganz liebe, nette Leute mit Familie. Es gibt auch ein paar Leute, denen es vielleicht auch eine Zeit lang mal nicht gut ging, merkst du. Die dann, die, so eine Serie, weißt du, ich kenne auch genug Leute, die das gucken, also um runterzukommen, die sich die Gegend angucken dabei und das ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Und deswegen fand ich das auch so cool, dass ich war damals noch dabei, da war so einer der ersten Fan-Tage, da saß ich in meiner Zentrale und da kam mit einem eine Wandergruppe von 300 Leuten und mit denen habe ich dann gequatscht, Fotos gemacht und so weiter. Und da ist aber ein richtiger Hype draus geworden. Es sind 1500 Leute gewesen. Es war restlos ausverkauft. Der Hubschrauber ist gelandet. Da gab es eine Vorführung und so weiter. Und die Bergretter waren auf der, die das spielen, waren auf der Bühne und haben das auch ganz toll gemacht. Aber damit einmal hieß, ja, der Toni ist auch noch da. Komm doch auf die Bühne. Und ich so, oh, ich wollte das halt auf gar keinen Fall, weil ich habe mir das ja nur angeguckt. Ich war ja privat irgendwie da. Dann war ich auf der Bühne und dann merkte ich so, oh, die Leute kennen das ja noch alles. Also ist 10 Jahre her, dass ich da mitgespielt habe. Aber die Leute, die Fans, die kennen das immer noch. Der Toni und der Tüchi und jenes. Und mir war das halt sehr unangenehm. Ich stand da so in den Klamotten. Ich so, ja.
Ach, und hattest du dann auch deine Rettungsklamotten an?
Nee, gar nicht. Nee, überhaupt. Ich war spontan. Ich war ja privat da. Und ich stand dann zwischen den ganzen Darstellern. Und wie das dann bei mir ist, ich habe ein Mikrofon in der Hand, dann ist es halt Stand-up, ne?
Ach so. Das war dann ein schöner Kompromiss. Eigentlich wolltest du es nicht, aber dann hast du doch dich da hinziehen lassen und dann warst du da auf der Bühne.
Genau. Ich merkte nur, dass also zwei Darsteller haben mich dann so ein bisschen, ich würde mal sagen, hör mal auf jetzt, so haben sie mich angeguckt. Bin ich schnell von der Bühne gegangen. Mir war das voll unangenehm. Das war wirklich super unangenehm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, klar.
Weil ich glaube, die hatten sich da auch ein bisschen was vorgenommen und ich habe halt, dem mein Fusch da stand, ein paar Anekdoten erzählt. Und ich glaube, das ist das immer, was die Fans hören wollen, was Dreharbeiten nicht so gut
was
läuft.
Was ist denn da jetzt eigentlich so hinter den Kulissen passiert? Ja, genau.
Genau, so, was ist da, ne? Also, weil ich gerade in der ersten Staffel bin ich gecastet worden. Die kleine Anekdote erzähle ich ganz kurz, weil es echt auch schon mal, das zeigt auch ein bisschen Drama, da sehen wir Kompromisse, das passt eigentlich dazu. Ich habe einen Anruf bekommen von der Casterin, die das macht. Was machst du? Ich so, wie, was mache ich? Ja, wir haben ein Problem, wir haben die erste Staffel gedreht, der Typ, der das normalerweise spielt, der will nicht mehr, der findet das doof. Der hat uns jetzt abgesagt. Dreharbeiten sind aber schon am Montag. Heute ist Donnerstag, kannst du morgen zu einem Casting fahren oder am Samstag in München? Ja, kannst du bayerisch? Ja, kann ich. Einfach gesagt, ja, kann ich. Konnte ich natürlich nicht, aber ich habe gesagt, ja klar, kann ich. Ja, dann versuch auch da, ist unter uns, du guck, dass sie denken, dass du Bayer bist. Alles klar, habe ich mir von meiner letzten Kohle, weil ich war pleite ohne Ende. Mein Vater war leider sehr schwer krank. Ich habe das alles finanziert zum Teil. War eine sehr schwierige Situation privat. Habe ich mich in einen Leihwagen gesetzt und genauso. Dann habe ich mir auch einen richtig dicken Leihwagen ausgeliehen, eine E-Klasse, weiß ich noch. Von der letzten Kohle, weil ich gedacht, ich komme da nicht mit dem Ford Car. Ich werde wieder vorspielen. Ich habe es nicht nötig. Bin davor, bin aus. Conny, hier stehen bleiben. Weil ich wusste, das Team, was vor Ort ist, das kam aus Köln. Das waren Rheinländer, die konnten bayerisch nicht von...
Ach so.
So. Ja, servus, Martin, hey. Und ich weiß auch, der Regisseur, ich rede ungern schlecht über Menschen, aber dieser Regisseur, der hat mich gehasst. Ich mag ihn auch nicht. Deswegen sage ich mal ganz klar, dieses dämliche Arschloch, der da, da eine ganz klare Aussage zu machen an der Stelle, der stand dort und das ist quasi die Kategorie, der hat sich auch nicht informiert, wer kommt denn da und bla bla, weil er einfach auf einem anderen Stern dieser Welt war.
Aber es war direkt Hate at First Sight. Also man sah sich und man hasste sich, oder?
Nee, ich sowieso nicht. Ich hasse sowieso Menschen eigentlich nicht. Nur wenn du dann später mit den Leuten arbeitest und die wirklich, boah, das, wie gesagt, das wären zwei Sonderfolgen, was der mir alles für Steine in den Weg gelegt hat. Der hat mir auch einen Meniskusriss zugezogen, weil er mich immer wieder irgendwo rausspringen lassen hat, nur um mich zu ärgern. Weil er wusste, dass ich Probleme mit den Knien hatte. Das ist so ein richtiger Sadist gewesen.
Ehrlich? Ja. Furchtbar.
Dann habe ich ihm noch mit einem Kollegen das Leben gerettet. Aber ist egal, eine andere Geschichte. So, ich komme zu diesem Casting hin und rede die ganze Zeit so. Und sage, ja, der Hutel, ey. Spiel die Szene und ich merke aber so, der Regisseur tat zwar so, ist blöd, aber der hat nichts zu sagen gehabt, weil der Oberproduzent war da. Und ein anderer Produzent, was war sehr wichtig, ist einer der Hauptrollen gewesen. Und Martin Gruber, der damalige Mega-Superstar dieser Serie, war auch vor Ort. Und wir spielen die erste Szene. Der nimmt mich zur Seite in einem Tunnel. Sagt er so, du bist kein Bayer. Und ich so, ich so, nee, Alter, aber tierisch pleite. Der so, alles klar, wir machen das schon. Und dann hat der hinterher noch gesagt, guck mal hier, ich hab Gänsehaut. Ja. Hat der hinterher gesagt, der ist super, der Typ. Der macht das. Und sein Bayerisch ist ganz toll.
Hat er gesagt?
Und ich habe dort 3 Stunden verbracht und habe beim Kaffee trinken, sag mal, wo ist denn euer Häuserl? Ich habe eine Mischung aus Bayerisch und Wienerisch gesprochen. Und wo ist denn euer Häuserl? Also, wo man pinkeln kann. So, ne?
Was ein Bayer nie sagen würde?
Nein, niemals. Scheiß, also,
was ja, Spaß, mich klingt das total gut.
Ja, und ich habe dann jede Szene auch so, wo ist denn jetzt los? Na, wo ist der Hubschrauber? Und so. Er hat nur Bayerisch geredet die ganze Zeit.
Ja.
Aus meiner Sicht. Und dann,
weil, der Bayer ist wie wenn Leute Kölsch sprechen, die nicht aus Köln kommen.
Und dann kam Markus Brandl, glaube ich, auch noch dazu. Und mit dem habe ich dann, die kamen ja aus München, Markus Brandl und Martin Gruber. Und dann guckte der mich nur so an und Markus, und ich meine, Martin Gruber ist ja auch schon lange her, zu dem ganz leise. Ja, hey, servus! Und dann haben die mir voll geholfen, dass ich die Rolle kriege, weil ich glaube, ich war denen sympathisch, weil wir haben uns einfach gut. Und der Produzent hat wohl nachher gesagt, so, ja, das ist echt scheiße gespielt, aber wir haben gedacht, so, das ist so ein Frauentyp. Weil du mopsig bist und weil du einfach so trottelig, weil ich habe die Rolle sofort trottelig angelegt. Das ist meine Stärke, ist immer nicht den perfekten Bergretter zu zeigen, sondern eigentlich der Toni, der so auch mal hinfällt und stolpert und so. Ne?
Aber der wirklich Überzeugungstäter ist und der unbedingt Menschen helfen will.
Das und ein bisschen Herz.
Der treue Hund.
Der treue Hund und der auch so gucken kann und bla bla. Und nicht so, ach, es geht hier gar nicht um Spiel.
Aber es ist ja voll spannend, dass du da mit der E-Klasse, die du überhaupt nicht leisten konntest.
Genau.
Du warst
darf
broke?
Ich hier stehen bleiben? Ich bin natürlich in diese Einfahrt, wo ich wusste, dann darf da nicht rein.
Jeder sieht das. Ah, ich so, gut gebuchter
sag mal,
Mann.
Sorry, ich bin ein bisschen zu früh. Wo kann ich denn parken? Und der Typ so nur, ja, wir sind hier in München. Du kannst hier nirgends parken. Du kannst parken in Nürnberg, sagt er zu mir. Und ich rückwärts raus. Und dann so.
Aber du wolltest
so,
nur das alle mal kurz sehen, dass
ja,
du
ich habe eine Ecke. Gut, dass da Europcar drauf stand, denke ich mal, das hätte ich mir besser überstehen lassen.
Wie geil ist
aber
das
diesen
denn?
Kompromiss, um wir jetzt auf, weißt du, weil für mich war es kein Traum in der Serie mitzuführen. Wenn du Schauspieler wärst, gerade so wie ich das, würde ich sagen, ich habe echt eine krasse Ausbildung gehabt. Ne? Ich habe einen krassen Abschluss gemacht. Ich habe auch ein gutes Zeugnis bekommen. Und für mich gefühlt war, ich muss jetzt hier Tatort, ich werde der Hauptdarsteller, ich mache jetzt hier nur noch Kino. Und da arbeitest du die ganze Zeit drauf hin und dann brauchst du aber einfach unbedingt Kohle. Und dann kriegst du die Möglichkeit und diese Möglichkeit hast du nicht oft. Einmal in deinem Leben in einer Serie mitzuspielen, nur dann ist dir auch klar, du wirst dein Leben lang nichts anderes mehr machen, weil danach in Deutschland ist es ganz schwer, diese Rolle Toni abzuspielen. Also du wirst dann, wenn einmal was funktioniert, für den Sender sowieso nicht. Der Sender kommt niemals auf dich zu und sagt, ey, sie sind so gut in der Serie spielen sie den Toni, sie kriegen ihre eigene Serie. Nein, sie werden erlebt, du bist der Leben lang der Toni.
Da war ich das nicht, ist vielleicht ein bisschen naiv die Nachfrage, aber ist das nicht jetzt so lange her, dass du so lange schon nicht mehr als Schauspieler im Fernsehfilm oder so warst, dass man sagen würde, ja, aber jetzt kannst du ja wieder ja, dich neu Fall. Erfinden. Also ist es nicht, also
auf jeden Fall, weil auch das, es ist super schwer. Dass,
und du kommst doch für einen Mann in jetzt ein sehr interessantes Alter eigentlich.
Ja, ja, absolut, absolut. Aber es ist, wie gesagt, also es ist ein sehr umfangreiches Thema. Ja, ja, es ist ein umfangreiches Thema. Du hast es ganz, ganz oft. Wenn du jetzt zum Beispiel Serien siehst und da steigen Leute aus, dann ist es ganz oft so, dass die Schauspieler sagen, Mensch, ich muss unbedingt mal was anderes spielen, zu Recht. Also weil sie einfach sagen, ich halte das hier nicht mehr aus. Mhm. Ich bin jetzt nicht Schauspieler geworden, um mein Leben lang den XY zu spielen. Mhm. Und immer das Gleiche vor allen Dingen. Weißt du, wenn in Serien, ob du jetzt die Rosenheim-Cops guckst oder sonst, jeder hat da seine Rolle und es ist ja eigentlich nach 10 Folgen immer das Gleiche, was jeder spielt.
Richtig.
Was auch in Ordnung.
Den Kühlschrank voll.
So. Und dann sagt der Schauspieler irgendwann mal, dann hat er sein ein bisschen Geld verdient und sagt er so, warte mal, mein Agent meinte auch, da gibt's demnächst ein Fernsehspiel XY, Netflix macht eine Serie bla bla oder so. Und auch cool, dann kann ich endlich mal was anderes spielen. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist nur Theater, weil Theater ist was anderes. So, aber das passiert nicht. Die steigen dann aus der Serie aus. Blöderweise, wenn sie sterben, ist doof, dann kannst du nie wieder zurück. Und dann funktioniert das aber nicht und dann sitzen die zu Hause und dann passiert echt gar nichts. Weil das ZDF sagte, nee, Leben lang war das der Toni. Nee. Bei mir war das Gott sei Dank so, meine Rolle war so für die Macher so unwichtig, für die ZDF so unwichtig, für die Fans nicht. Weil danach immer, ja, warum ist der Toni nicht mehr dabei, der ist so sympathisch und so. Also der lustige Sidekick, den ich mir erarbeitet habe. Und aber für die war es einfach, ja, pff, lassen wir den einfach sterben, dann haben wir ein bisschen Heul und dann können wir schön, haben wir ein schönes Staffelfinale. Und wie gesagt, das Einzige ist, ich gebe euch noch 2 Folgen, wo ich mitspiele, weil es war wichtig, da konnte ich auch ein bisschen verhandeln. Aber ich habe meiner Mutter versprochen immer, dass ich nicht sterben werde. Ich werde in keiner Film, ich werde nicht sterben.
Hast du den Einfluss denn? Oder die können dich doch noch ausschreiben?
Eigentlich nicht. Aber ich war in einer Situation, wo es sehr kurzfristig war und sie wollten, ich merkte dann doch, ach, anscheinend bin ich doch nicht so unwichtig, wie sie immer sagen. Dann gib uns doch wenigstens noch eine Folge, wo du mitspielst, wo wir deinen Ausstieg machen. Mhm. Ich sag, ja, mein Kompromiss ist, ich mach das. Ich gebe euch auch so viele Drehtage, wie ihr wollt. Aber ich möchte nicht sterben, ich gehe nur weg.
Und das bist du dann, in der Serie bist du dann
weggegangen. Wenn ich weg, dann war das so typisch ZDF. Da war eine sehr nette Dame, die dann kam, die haben wir dann gerettet. Dann haben wir uns zweimal, also innerhalb von 2 Szenen war ich nicht nur verliebt. Innerhalb von 4 Szenen haben wir uns verliebt, geküsst und Heiratsantrag.
Und dann warst du weg.
Und ihr berühmter Satz war, ich muss zurück nach Triest. Meinem Vater geht es nicht gut. Und so, ja, okay, und was soll ich jetzt? Ja, wir brauchen einen neuen Geschäftsführer. Und so, wie, war das ein Jobangebot? Nein, ein Heiratsantrag war ihr Text. Nee. Hab ich nie vergessen. Und dann haben wir uns geküsst und dann war ich raus aus der Serie. So ist das Fernsehen. Ja. Und dann in der nächsten Staffel war, da war der neue Toni da, aber der hieß nicht Toni. Der hieß dann anders, aber mittlerweile sind halt auch, glaube ich, 8 Leute ausgestiegen, immer wieder.
Ach.
Die Leute fragen sich, warum machen die das? Ja, weil es, ne, das ist auch, manche hatten den Grund, sie hingen am Hubschrauber, also ich hing ja auch schon 2 Mal am Hubschrauber und so. Du bist halt einfach, bist ja eigentlich Schauspieler, ne? Aber du hängst da an einem Hubschrauber.
Ja, ja.
Offiziell nicht.
Ja, verstehe. Das macht offizielle Stuntman, ne?
Genau.
Kompromisse. Ich finde, ich glaube, das
kennst du aber auch, Entschuldigung, um jetzt mal auf dich zu kommen.
Ja.
Kennst du das? War es immer dein, was war dein Ziel? War dein Ziel immer, ich meine, diesen mega Job, den du hattest, aber es gibt's auch diesen Weg, dass du du bist nicht durch Zufall an diesen Job gekommen, sondern du hast Sportjournalismus studiert?
Nein. Absolut, was heißt Zufall? Das war was ganz anderes geplant. Also ich habe nach dem Abi Zivildienst gemacht, dann habe ich studiert und es war dann am Anfang eher so Wirtschaftswissenschaften, weil mein Vater war Diplomkaufmann, mein Bruder hat das auch studiert, dann habe ich gedacht, okay, machst das auch mal. Dann war das aber ziemlich schnell klar, dass es nicht mein Ding ist. Und dann habe ich auf Lehramt studiert, weil ich dachte, ach komm, warum nicht? Lehrer, ich fand das erstmal interessant, aber ich habe immer eigentlich parallel Musik gemacht mit einer Band und meine Songs geschrieben. Das war eigentlich so mein Ding. Also das, was ich jetzt mache, ist eigentlich der Kompromiss von dem Traum, den ich mit Anfang 20 hatte, weil ich wollte eigentlich Musik machen. Ja, genau. Hab Songs geschrieben und so und ja, sind auch aufgetreten hier in Köln. Damals das erste Konzert. Kennst du noch die Ruine?
Ja, natürlich.
In der Ruine.
Du hast Songs geschrieben, die habt ihr auch aufgenommen?
Ja, haben wir aufgenommen. Ja, nee, ich habe Musik. Ich habe sogar ein Karnevalslied in der Schublade, aber ich behalte das für mich. Ist eine geilere Frage, glaube ich. Mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich weiß, wie viel Arbeit es erfordert, Musik auf einem guten Niveau zu machen. Ich habe da totalen Respekt, wenn ich jetzt auch im Karneval die Bands zum Teil sehe. Brings, ja, wie die mittlerweile, die haben auch so eine Laufruhe irgendwie auch die finde ich sogar künstlerisch spannend, wenn die auf der Bühne stehen, wie sie das emotional rüberbringen. Das erfordert super viel Arbeit, da so zu sein. Jedenfalls ebnete sich dieser Weg nicht mit der Musik, sondern das war immer so, boah, das will ich aber und das klappte nur wirklich sehr bedingt. Dann habe ich halt studiert und dann ging aber ein Gitarrist von uns, ging zum Deutschlandfunk und der war unser Gitarrist und der arbeitet da immer noch in den Informationen am Morgen. Toller Journalist, Dirk Müller, hatte auch Geschichte und Politik studiert mit Summa Cum Laude und allem, war ein ganz gescheiter und ist auch heute noch ein toller Moderator. Ich glaube mittlerweile Triathlet, den kennst du gar nicht mehr, der hat kaum mehr irgendwie Fett am Leib. Aber der Dirk ging eben weg aus der Band raus und ich dachte, ja Moment mal, du Otto, ich bin doch der Mann, der hier singt und ich habe doch hier, warum sollte ich nicht auch beim Radio arbeiten? Das ist ja Mikro, könnte ich mich ja auch hinsetzen.
Geil.
Und so wurde auf einmal Mikro und Radio etwas, wo ich dachte, ach, das könnte ja was sein. Und dann bin ich dem WDR zugelaufen und dann ebneten sich da Wege, dass dieser Job jetzt, den ich machen darf, der ist kein Kompromiss. Also der ist wirklich, aber das habe ich nie geplant. Und jetzt darf ich, am Samstagnachmittag habe ich nie das Gefühl, das, was ich hier mache, ist ein Kompromiss. Es gibt Teile von jedem Beruf, von meinem auch, wo ich denke, okay, das ist jetzt früh aufstehen, das ist jetzt vielleicht etwas, was ich nicht so toll finde oder ich will eher nach Hause und ich hätte wirklich was Besseres zu tun, aber jetzt muss ich und so, aber ich sag mal, am Samstagnachmittag habe ich nicht das Gefühl, dass ich einen Kompromiss lebe. Das nicht. Aber mit dem Beruf sind immer...
Das hätte mich jetzt gewundert.
Nee.
Wenn du das gesagt hast. Weil nee, ich erlebe dich das, so, weil du bist diese Sendung. Und du machst das gerne, du freust dich da drauf.
Ja.
Das war für mich wie früher auch Bergretter, neue Staffel. Da habe ich mir neue Zahnbürste, neue Unterhosen gekauft. Ja. Ich habe mich eigentlich immer gefreut.
Ja. Ja, und das Ding ist, was mich wirklich jetzt auch motiviert, ich mache es ja jetzt auch schon sehr, sehr lange, da könnte man auch sagen, ja, aber mal wieder was Neues oder so.
Und warum?
Exakt.
Es ist doch jedes Mal was Neues.
Weil, genau, das ist, es kommt von vorne das Geschäft, du kannst, jetzt ist Schalke wieder da. Wunderbar, meine Schalker sind wieder da am Samstagnachmittag und so. Und dann fährst du
ins Ruhrgebiet. Ja, und du liebst auch Fußball.
Und wenn ich im Ruhrgebiet bin und ich bin da auf Schalke und die sehen, ah, da ist ja der Sven, dann merke ich so, boah, für die mache ich das. Auch für dieses Strahlen in Augen, Mensch, ach, du bist ja wirklich irgendwie einer von uns. Ja, bin ich.
Gott sei Dank,
ja. Und ja, und es gibt auch Leute, die das hören, die sich vielleicht nicht irgendwelche Abos leisten können und ich weiß nicht was, denen es nicht gut geht, die im Knast sitzen, wo auch immer und für die mache ich diese Sendung. Also das ist so, das motiviert mich total. Mich motivieren nicht unbedingt diese ganzen planerischen Dinge oder Diskussionen und bla bla bla. Da gibt es auch echt anstrengende Teile in meinem Beruf, aber das ist ja überall so. Aber das Publikum, also die Leute, die das da draußen hören, denen es vielleicht sonst nicht gut gehen, aber die sagen, ach, 4 Stunden lang, ich mag das, wie der Sven das macht, soll der mir was über Fußball erzählen? Das motiviert mich total.
Guck mal.
Da ist eine Sinnhaftigkeit drin.
Da finde ich, kann ich dir auch nur mit, jetzt ist natürlich schwierig, weil wir sind ja befreundet und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie nur so irgendwie die ganze Zeit immer Blumen rüberreichen, aber da will ich dir nur mal ein Feedback geben. Ich habe mich mal mit den ganzen Abos und so, ich habe das wirklich mal zurückgeschraubt. Ich bin einer der wenigen, der zum Beispiel gerade kein Netflix-Abo hat. Ne? Ich bin ja, haben wir ja schon mal in einer Folge gehabt, in diesem Game nicht drin.
Kannst du gar nicht, die Dokus da, ne? Und so.
Ja, das wäre so das Einzige, was mich jetzt noch mal da so hinhauen würde. Aber ich hatte früher zum Beispiel The Zone, Sky. Ich habe dieses ganze Paket da alle gehabt, weil ich vor allen Dingen auch gesagt habe, ach ja, nachts, ich kann ja eh nicht schlafen. Mhm. Ich gucke mir jetzt diese ganzen Berichte drumherum an. Darum ist es schade. Aber ich habe diese Pakete gehabt. Ich konnte aber zum Beispiel auch diese Bundesliga-Konferenz, die ich geliebt habe, die konnte ich gar nicht gucken, weil ich nie Zeit habe. Entweder war ich unterwegs zu einem Auftritt oder ich habe mich jetzt um andere Dinge gekümmert, also habe ich das jetzt einfach mal reduziert. Mhm. Und auf was ich das reduziert in Anführungszeichen habe, ist, dich zu hören. Mhm. Ich lasse das dann hier laufen, ganz laut im Haus, über die ganzen Boxen und habe diesen Moment, ich brassel irgendwas hier, entweder beruflich oder ich muss mich hier und sag, psch, leise, Ruhe, weißt du? Dann höre ich dann, okay, wir gehen rüber, ab nach.
Ja, genau.
Und bin dann halt dabei. Und ich schaffe mir meine eigenen Bilder im Kopf.
Hundertprozentig. Und das ist, glaube ich, ich sage immer ehrlich gesagt, das ist eine Lebensgefühlsendung. Und wir haben auch wahnsinnig, also sexy ist zurzeit digital, ist Social Media, ist was weiß ich was, aber am reichweitenstärksten ist Radio. Das ist irgendwie etwas, wo ich denke, ihr könnt ja 1000 Strategien haben, aber das lieben die Leute einfach und du, das ist kein Kompromiss. Aber was ich sagen wollte, weil das ist ja das Thema, glaube ich, worüber wir heute sprechen, ich glaube, Beruf grundsätzlich ist mit Kompromiss verbunden. Du hast eben, wir haben kurz gesagt, Mensch, sollen wir darüber reden? Hast du gesagt, ja, dass es so Berufe gibt, wo du so dieses 9-to-5 Montag bis Freitag Ding fast beneidest, weil du denkst, das ist so klar und das ist so eine gemähte Wiese und du lebst dann so, ne, in einer anderen Welt. Mhm. Aber ich habe letztens einen getroffen, der gesagt hat, ja, er ist Zahnarzt, verdient irgendwie 30.000 im Monat. Aber hat mit, ja super, ganz sagt, aber ja, ich habe immer gut. Die neuesten Autos, ich habe alles toll, toll, toll. Aber ist im Prinzip von seinem Beruf eigentlich gelangweilt, weil er sagt, es ist immer das, also klar, es ist hier ein Implantat, da, dies, das, jenes und so. Aber das reizt mich nicht mehr. Und auch das ist ein Kompromiss. Also man schaut dann vielleicht auf den drauf und denkt, meine Fresse, er kann ja irgendwie viermal im Jahr nach Thailand und hat da ein Wahnsinnsauto.
Das ist wieder, weißt du, ich glaube, in dem Moment, wo die Leute das jetzt hier hören, bei den 30.000 waren sie weg. Weg in Anführungszeichen, ja, aber komm, für die 30.000, da soll man die Schnauze halten. Entschuldige, wenn ich das so ausdrücke. Ich glaube, dass der die Lobby nicht hätte, wenn er das jetzt so sagt, dass das vielleicht auch, es wird jetzt kein Drama für den jetzt sein, ne?
30.000 ist verdammt viel Geld.
Das ist verdammt viel Geld, genau. Aber wo hat er jetzt die Lobby, dass er das mal sagen könnte? Mhm. Oder sonst irgendwie was? Weil die Leute natürlich das, die sehen ja nicht die Verantwortung, die du natürlich hast, weil es geht um Gesundheit. Mhm. Und wenn du dich verbohrst und sowas alles, weil so ein Implantat setzen ist, glaube ich, auch nicht so gerade ein Zuckerschnitt. Ich wollte ja mal Zahnarzt werden, deswegen kann ich mich da ein bisschen aus.
Nicht alle Zahnärzte verdienen so viel, aber das Ding.
Genau, und er muss ja wahrscheinlich ja auch einen 30-jährigen Berufweg machen, dass er da auch am Endeffekt.
Nein, weil er war trotzdem unzufrieden mit seinem. Also er
das meine ich ja, das meine ich ja. Aber weißt du, was ich gerne raus, entschuldige, dass man ihn jetzt quasi, oh Mensch, guck mal, der arme Kerl, der ist jetzt unzufrieden. So, aber viele, die das hören, die sagen, ja, mir doch scheißegal, ich hätte die 30, dann wäre ich aber gerne so unzufrieden wie der.
Ja, genau.
Das ist halt diese, dass du ganz oft diese Lobby dann natürlich auch nicht kriegst.
Ja, und dann komme ich zu dem Punkt, deswegen wollte ich darauf hinaus, weil ich habe, Kompromiss geht ja Hand in Hand mit Kompromisslosigkeit. Auch wurde, ab wann beginnst du im Leben zu sagen, es gab ja mal diese Werbung, diese Bierwerbung, keine Kompromisse, weißt du? Ne? Das war ja so. Und das steckt ja auch in einem drin. Endlich mache ich keine Kompromisse mehr. Mhm. Ne? Das hat ja was irgendwie dann wieder was Befreiendes. Also ab wann beginnt vielleicht auch im Berufsleben dieses Ding, wo du sagst, ja, nee, aber jetzt, Entschuldigung, ich habe das so lange mitgemacht, das Game, ich bin jetzt im Alter, da muss ich einfach sagen, was ich denke und jetzt keine Kompromisse mehr.
Mhm. Und das ist eine Befreiung.
Also, hast du das schon erlebt?
Ich glaube, ich bin gerade in dieser ganz interessanten Phase gerade drin, ob ich will oder nicht, weil ich muss ganz...
Das ist aber gefährlich, ne?
Total gefährlich.
Gefährliche Chemikalie, Kompromisslosigkeit.
Total, weil ich ja sowieso auch manchmal den Hang zur Selbstzerstörung habe.
Hast du?
Also ich nicht aktiv, also ich will das selber nicht, aber... Weißt du, wenn das ist ein ganz schmaler Grat. Ich befinde mich eigentlich in einem Beruf, da habe ich eine unfassbare Leidenschaft drin. Also, ne, aber in das Wort Leidenschaft hängt dann auch viel Leiden drin. Mhm. Ich halte mich aber gar nicht damit auf zu leiden, sondern mich nervt was, wenn ich immer mehr in meinem Alter, ich habe sehr viel Erfahrung, vor allem in einem Bereich, das heißt Comedy, aber auch in anderen Bereichen, das heißt Fiction, ich habe halt sehr viel mitbekommen in diesem Beruf. Und in diesem Job musst du ganz oft die Schnauze halten. Du musst ganz oft den Leuten ein bisschen nach dem Mund reden und also am besten ist es auch noch, wenn du dann eine mega Idee hast und sagst aber, du, ich habe noch mal über deine Idee nachgedacht, sollen wir nicht mal probieren das? Hm. Ich merke aber nur, weil ich auch ein Beobachter unserer Szene bin, der Medienwelt geht es immer schlechter, und was typisch deutsch, was früher aber nicht so war, ist, wir reden aber erstmal ganz lange darüber, wie schlecht es uns geht. Mhm. Das heißt, merke ich auch in Gesprächen. Ich gehe jetzt in einem großen Sender und sitze dort und ich habe eine Stunde Zeit für einen Termin, für den ich 3 Monate gekämpft habe. Und eine halbe Stunde geht es eigentlich nur darum, mir anzuhören, wie schlecht es allen geht. Ich bin aber jemand, der auf dem Gang schon sagt, hallo, ich weiß, es geht euch schlecht, in dem Moment, wo die Tür reinkommt, ich fange mal an und erzähl mal, was wir jetzt Schönes machen können. Und da bin, und damit sind die Leute schon überfordert, weil sie dann direkt auch eine Kritik an sich selber daran sehen. Ich sag so, ey, Leute, keine Kompromisse mehr. Eben, ich sag sehr oft, keine Kompromisse, lass uns doch keine Kompromisse. Ganz klar, lass uns doch das so und so machen. Wo es, nimmt mal eure Barrieren im Kopf weg. Natürlich kriegen wir das hin. Ja, du sagst das so einfach. Nee, wir kriegen das hin. Lass uns das, ich will jetzt bloß nicht sagen, wir schaffen das. Also das kannst du vergessen, das darf man ein Leben lang nicht mehr sagen. Aber kriegen wir hin. Wo ist diese Positivität?
Ja.
Und ich verbrenne mir mit meiner, natürlich auch ganz oft, weil du bist dann entweder der Spinner. Ich bin ja, ich gelte ja sowieso als totaler Spinner, weil ich mich in einem Termin hinsetze und ich laber die zu. Ich sag, guck mal hier, und dann bringe ich acht Konzepte mit. Und sag, dann sagen die, ja, wir suchen eigentlich auch eine Fiction. Ja, hier, die Serie. Ja, wir brauchen einen Samstagabendshow. Ja, bitteschön, hier habt ihr 2 Stück. Die anderen 3 zeige ich euch nicht, weil die sind nichts für euch. Da habt ihr keine Eier für. Aber bla. Und ich rede dann auch so, leider. Ne? Ich müsste das Game da mitmachen. Ja, als Kompromiss und ja, und bla, Controlling, Blasels. Aber kann ich nicht. Ich gehe immer davon aus, ich habe immer nur den Zuschauer im Kopf. Ich lebe für den Zuschauer gerade. Ja. Ich kämpfe in Anführungszeichen, ein ganz doofes Wort gerade. Ich versuche den Kampf zu sagen, ey, ihr seid mit euch beschäftigt, aber guckt doch mal, der Zuschauer. Ich habe das Gespräch gehabt mit jemandem, ich sag den Sender jetzt nicht, RTL, wo ich wirklich in der Kantine sag und hab irgendwann, sag ich, kein Wunder, dass ihr so viele Leute entlasst und denkt, ihr seid nur drauf mit euch beschäftigt. Wieso immer nur dieser ganze Mist mit dieser ganzen Reality-Kack? Ja, das wollen die Leute sehen. Nein, ihr habt die Leute doch schon längst verloren. Ihr wisst doch gar nicht, was die Leute. Die Leute, die ihr immer hattet, hat Cobra 11 geguckt, hat zwischendurch Nachrichten geguckt, die wirklich eine sehr gute Nachrichtenredaktion, die RTL-Nachrichtenredaktion ist eine richtig gute. Peter Klöppel und so, das sind richtig gute Leute gewesen. Er ist ja leider nicht mehr da und so weiter. Und dazwischen habt ihr irgendwie ein Programm gemacht, was mal so, dann habt ihr immer das Dschungelcamp hier und dann jenes, aber ihr habt niemals eure Stamm, aber ihr verliert eure Stammleute. Und dafür, das ist auch dasselbe im Radio. Ja, warum hören viele Leute kein Radio mehr? Weil ihr damit beschäftigt seid, neue Leute zu kriegen, aber interessieren sich die jungen Menschen noch für Radio? Ja, wenn ihr sie zum Stammpublikum irgendwann macht, wenn sie das gewisse Alter haben, aber die jungen Leute gehen jetzt nicht hin, ich kaufe mir ein Gerät, ich schalte diesen Sender ein. Nein, wird nicht passieren.
Ja, die Frage ist, eine Unsicherheit ist in diesem Markt komplett da. Also ich glaube, da kannst du durch alle Häuser gehen.
Also du hast aber keinen Chef mehr. Also weißt du, früher waren noch diese großen, wo, heute diese ganzen Serien und so, wo es dann darum geht, die Hortens oder Berlin Kudamm 38, wo du dann so einen Chef siehst und so. Ah, boah.
Nee, gibt's nicht mehr.
Nein, gibt es nicht mehr. Du hast auch einen Ansprechpartner, du triffst nur immer einen.
Ja, nee, ich gehe jetzt in Urlaub, ich habe Urlaub eingetragen.
Ja.
Ich bloß nicht zu laut, damit die anderen das nicht sehen.
Ja.
Und du sitzt hier, ich komme aber aus den 90ern, wo du so Typen gegenüber gesessen hast. Und,
ja.
Und so, dann machen wir das jetzt mal. Ich will dir eine Sendung. Letztes Mal ist mir das passiert bei RTL 2. Da kann man über diesen Sender denken, was man will. In München, die haben als Klimatisierung, haben die einen Bach. Du kommst denn bei RTL 2, fährst du so ewig mit dem Leihwagen, bist du dann so im Dick. Nebenan ist dann Bulli mit seinem Imperium und dann kommst du dorthin und dann kommst du in ein Gebäude und die haben keine Klimaanlage, die haben einen Bachlauf.
Der geht durch das Haus durch, oder was?
Ja, weil es also ökologisch, ich direkt als Bausanierer sage, ja, aber da werdet ihr feuchte Wände kriegen, guck mal, da unten fängt es an.
Das ist denen aber erstmal egal.
Ich sag immer mal einen Spiegel zu der Dame, die waren alle so, also der Chef von RTL 2 sagt, warum rutscht denn hier mit dem, warum rutscht denn du jetzt hier auf den Knien hier rum? Ich so, schön, Sie junge Dame, ja bitte, Sie haben noch ein bisschen Spiegel dabei. Ja, geben Sie mal einen Spiegel. Habe ich mich da hingesetzt, habe mir die Füße, habe hochgekrempelt die Hose, bin in diesen Bach gestiegen, gesagt, guck mal, ist alles verschimmelt, Leute. Von wegen ökologisch, ihr müsst hier.
Aber da war noch ein Chef, der gesagt hat, komm, jetzt machen wir mal, das machen wir jetzt hier.
Dann saß ich oben und dann hab ich das präsentiert. Ich sag, ich will die Dennis-Show machen, das und die, ja, finde ich gut, gell, Swiss, lass uns machen. Ja, dann schmeißen wir die und die Sendung raus, wir brauchen mal was Neues, ja, mach, was brauchst. Zack. Das kannst du heute nicht mehr.
Nee, hast nicht mehr. Ja, das ist interessant. Und vor allen Dingen, wie tritt man in so einem Umfeld eigentlich auf und was hat man da und wie viel Kompromisse will man dann noch eingehen in diesem ganzen Game, ne?
Du kannst ja nicht aus dem Nähkästchen richtig plaudern, glaube ich, da. Aber ich glaube, wenn man, du bist ja in meinem Sender einfach fest drin. Aber ist das nicht so voller Kompromisse?
Es ist immer Kompromiss gewesen und es wird auch immer Kompromiss bleiben. Also ich möchte das auch gar nicht so politisch aufladen oder so bedeutungsschwer. Ich glaube, es ist immer so ein Struggle. Ich finde, dann funktioniert, wenn es ein Struggle ist und um Inhalte gerungen wird, dann habe ich den Eindruck, okay, das ist das Normalste der Welt in einer Redaktion. Ich glaube zurzeit, du hast es eben beschrieben, diese ganze Medienumkrempelei, da kommt ja auch noch KI rein. Also alle sind ja nervös. Kannst du alle Sprecherensembles, Fotografen, Werbeagenturen, Anwälte, es ist ja irre, wenn du irgendein Schreiben aufsetzen musst und du sagst der KI, ja, das und das möchte ich machen, bekommst du ja mit allen Paragraphen, ob das jetzt stimmt oder nicht, bekommst du erstmal einen Schriftsatz, wo du denkst, oh, das hat aber jetzt ein Jurist verfasst. Also zeig mir den Beruf, der zurzeit irgendwie ganz abgesehen mal von der Stadtverwaltung Köln, ist ja klar, wo Leute einfach ruhig sind und sagen, boah, hier passiert ja jetzt erstmal nichts. Also deswegen, ich glaube ehrlich gesagt, das hat auch, dieses Kompromissding hat auch ein bisschen was mit, in welcher Lebensphase bin ich jetzt eigentlich zu tun. Also um jetzt mal eine ganz andere Farbe reinzubringen, gen Lebensende ist das eine Frage mit, wie viele Kompromisse gehst du ein? Dann gehst du nämlich am besten gar keine Kompromisse mehr ein. Ich habe jetzt in den letzten Jahren meine Eltern begleitet und ich meine, seine Eltern kennt man ja wirklich von kleinst auf und begleitet die. Und dann sieht man ja, worauf das Leben dann zuläuft. Na, irgendwann ist es auch irdisch vorbei. Und wenn du dann dir die Frage stellst, okay, wie groß waren die Kompromisse, die ich eingegangen bin? Und haben die mir gut getan? Wir haben ja festgestellt, es gibt gute Kompromisse in der Partnerschaft. Das ist ja ganz normal. Zwei Positionen. Ich finde, so, da ist es spitze, aber wo waren die Kompromisse zu groß? Wo bin ich nicht mehr mir selbst treu geblieben? Diese Fragen stellen sich irgendwann und ich glaube, je älter man wird, desto kompromissloser sollte man werden. Also bei mir zum Beispiel ein kleines praktisches Beispiel. Mir ist Urlaub mit der Familie mittlerweile total heilig. Heilig. Das heißt, wenn ich sage, wir sind weg, dann sind wir auch weg. Und dann ist das Family Time. Weil das gibt mir kein Mensch, niemand zurück, wenn ich das nicht mache. Also, weil ich will das ja machen. Also, das ist erstmal die erste Entscheidung. Es kann ja jetzt auch jemand zuhören und sagen, um Gottes Willen, der größte Stress meines ganzen Lebens ist, mit der Familie in Urlaub zu fahren, weil irgendwie ich bin in einer dysfunktionalen Beziehung und bla, 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 bla. Bei mir ist es mein Glück nicht so. Es ist so mein Idyll, mein Ideal, wo ich sage, da bin ich radikal und kompromisslos. Da sage ich, stopp. Also jetzt auch nach diesen Jahren, die leider Gottes wirklich fremdbestimmt waren durch Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte, die ich auch nicht wollte mit dem Ableben meiner Eltern. Aber da bin ich total kompromisslos. Und auf der anderen Seite auch, also ich finde, Kompromisse sind richtig eingesetzt total gut. Es gibt welche, die zu groß sind. Da ist es scheiße, da muss man irgendwie perspektivisch was machen. Und es gibt Bereiche, wo man einfach kompromisslos sein sollte. Das nehme ich für mich mit irgendwie jetzt heute, weil der Begriff erstmal so alles Mögliche aufmacht. Aber
ich habe ja schon sehr viel gelernt durch die Gespräche mit dir. Also so, zum Beispiel auch Urlaub, also nicht nur die ganzen intellektuellen Sachen, sondern auch so was. Das ist ein Ziel. Ich möchte auch sehr gerne kompromisslos sein, was den Urlaub betrifft. Ich habe jetzt das erste Mal gemacht.
Also wirklich kompromisslos. Das fängt damit an. Entschuldigung,
aber konnte ich ja noch nicht mal.
Jahresanfang. Kinder sind in der Schule. Ganz klar, im Sommer 3,5, also für mich ist immer 1,5 Wochen, weil am Wochenende arbeite ich. Das heißt, dann Samstag, Sonntag Sendung und dann ab Montag in Urlaub und dann über 3 Wochenenden weg und dann wieder, also das heißt, dann ist wirklich 3 Wochen, sind dann immer 3,5, im Sommer weg. Mhm. Und immer Herbst und Osterferien, die Woche in der Mitte ist, bin ich weg. Egal was. Da und das habe ich zum Glück in all den Jahren immer gemacht und bin total happy darüber. Weil das nimmt mir jetzt auch keiner mehr. Und ich weiß, das war total richtig. Und egal, welche Jobs da irgendwie gewesen wären und so, so wichtig kann das nicht sein.
Ja, das nehme ich mir auch sehr vor. Konnte ich leider nicht, weil ich leider nicht diesen festen Job habe. Weißt du? Wenn du einen, das war diese schöne Zeit der Bergretter. Ich wusste mal, jeden Sommer werde ich da meine Staffeln machen. Werde dann irgendwie 6 Folgen spielen und dann wusste ich muss dann dazwischen schauen, dass ich noch irgendwie was anderes mache. Ich bin dann auf Tour gegangen. Aber dadurch, dass du, wenn du so in diesem selbstständigen Ding drin bist, den Tag, den Urlaub, den du nimmst, den musst du dreimal irgendwie wieder versuchen reinzuholen. vor allem mit der Zeit. Mhm. Jetzt mache ich es für die anderen und nicht für mich, weil ich genau weiß, wenn ich diese eine Woche nicht da bin, ich habe dann unterm Tisch Nachrichten beantwortet, weil ich kann mich nicht rausziehen aus dem Haus. Wenn aber an der Stelle viele Leute wissen, die selbstständig eine Firma haben, die weiterläuft, während sie weg sind. Mhm. Du kannst dich nicht, außer sie haben einen Geschäftsführer, der sich um alles kümmert und du kommst wieder und sagst, was ist denn passiert die Woche? So, das kannst du nicht. Ne?
Nein, ich mache ja auch nicht, ich verfolge ja schon auch, man kann mich auch immer noch anrufen oder so, aber ich arbeite dann nicht mehr. Das ist erstmal so geblockt, aber ja, klang jetzt vielleicht ein bisschen radikaler, als es wirklich ist, aber wenn Sommerpause ist, dann ist Sommerpause und dann
ist das der Pistor weg. Das ist ja das Schöne daran. Das ist ja, finde ich ja total. Aber nochmal, ich habe ja, wenn ich jetzt Freunde treffe und die beneiden genau das, was ich mache. Mhm. Die sagen, wow, Mensch, was machst du die Woche über? Und ich so, ja, ich, keine Ahnung, ich bin dann da und dann fahre ich dann rüber. Und
ja, diese Woche ist doch bei dir.
Ja, hört sich auch wieder komisch an. Jetzt wären wir schon fast beim Zahnarztthema. Also ich bin eingeladen worden von einem großen Autohersteller, aber nur über einen Freund und darf auf dem Hockenheimring ein ganz tolles Auto fahren.
Du kannst doch sagen, was ist das jetzt irgendwie?
Das ist ein Dacia Logan.
In der Family Edition und Maxi Cosi testest du hinten.
Genau.
Nein, das sind Lamborghini, ne?
Genau. und ich bin ja sonst eigentlich eher, und da bin ich auch mal froh, dass ich nicht Host von irgendeiner Sendung bin, weil die beneide ich zum Beispiel gar nicht, wenn sie ihr Leben lang ist, ähnlich wie, fange ich schon wieder einen neuen Bogen an, aber ich muss sagen, also die ärmsten Säue sind ja für mich Punkbands, die mit 20 Erfolg kriegen und sie sind Punks. Müssen aber ihr Leben lang, bis sie 70 sind, Punk bleiben. Mhm. Und die dürfen auch niemals irgendwann Porsche fahren, sondern sie müssen in der Dokumentation einen alten Audi fahren. Und damit sie auch bloß nicht diesen Level wegkriegen, weil sonst verlieren wir die Fans. Ist das die Freiheit, die man hat? Nein. Sondern die Freiheit ist, Alter, wenn ich mir einen Porsche kaufe ich mir einen Porsche, weil ich auf Autos stehe. Scheiß drauf und ihr könnt mich mal. Mhm. Das ist Freiheit. Und was ihr darüber denkt, das ist für mich Punk. Mhm. Ne?
Deine Woche ist dann Hockenheimring und dann...
Genau, da muss ich gucken, dass ich von da aus zum Mario Barth fahre. In die
Moment, Hockenheimring ist ja bei Stuttgart. Und dann
versuche ich dann nachts...
doch in Berlin.
Genau, nachts fahre ich dann irgendwie schnell rüber nach Berlin und versuche dann noch ein paar Stunden zu schlafen, gehe dann in die Sendung und fahre dann nachts wieder zurück, damit ich morgens wieder hier bin, weil ich Brötchen holen will. Ganz dringend, weil mir das ganz, ganz... Da bin ich auch sehr kompromisslos, weil ich versuche immer morgens da zu sein. Morgens da sein und werde dann wieder wenig schlafen. Das Problem ist, du merkst ja, ich habe auch immer Hemmungen, so drüber zu reden, weil wenn ich mir selber zuhöre, könnte man jetzt dieses Zahnarzt-Ding, was beschwert er sich jetzt, er fährt Lamborghini und dann ist aber Mario Barth. Aber andererseits, gerade dieses Event auf dem Hockenheimring, da bin ich halt auch mal kompromisslos. Sag ich bin der größte Autofan, diese Technik und dann auf einem Hockenheimring, Mensch, da ist Schumacher und Co. noch gefahren, also überhaupt offen.
Absolut.
Und dann hast du, wahrscheinlich ist da auch ein ehemaliger Formel-1-Fahrer, ein italienischer, der dir so eine Einweisung gibt und der wird auf Italienisch, Englisch erklären, wie dieses Fahrzeug funktioniert und du einen Bremspunkt, da werde ich ein ganzes Jahr von zehren, so wie andere Leute sich 3 Wochen lang in Badelatschen Vietnam angucken. So, ja. Das ist für mich dieser kleine Moment. Mach doch mal den Wagen an.
Ich hatte auch mal so ein Ding auf der Nordschleife. Da wurde ich eingeladen und haben wir so ein Fahrertraining in 4 Sektoren aufgeteilt. Und wenn du dann so Schwedenkreuz und Fuchsröhre und Brünnchen und ich weiß nicht was alles da mal auch ein bisschen mit Kablam fährst und der dir erzählt, wo die Einbremspunkte sind, ich weiß nicht was. Mag ich auch schon ziemlich gerne.
Ich hatte das bei Mercedes mit Bernd
Schneider. Und ich kann ziemlich gut Auto fahren, by the way. Also das habe ich, das ja? etwas, ja, ernsthaft. Weil
das ist gut.
Das wie auch
dann fahre ich mit dir.
Ja, ernsthaft. Also irgendwie komischerweise, wenn es schnell wird, also mein Sohn auch, der Ältere, der beim Skifahren und so, merke ich sofort, dass der so dann ruhig wird, wenn es hier schneller wird und so. Also du musst ja auch ruhig bleiben bei dem Ganzen. Ne? Mhm. Und das habe ich beim schnellen Autofahren auch auf der Nordschleife gemerkt. Das ist so... Ja, cool ist. Das ist schmales Band, ne? Aber wenn du in Kontrolle bist, ist es wunderbar.
Für mich ist ja was bei dir die Band oder also quasi, du hast ja davon geträumt, quasi dann doch Rockstar zu werden, kann man so sagen, war für mich Rennfahrer, weil ich auch als von klein Kind auf wirklich immer Formel 1 oder Autorennen oder DTM geguckt habe oder Rallye, großer Walter Röll-Fan, auch schon als Kind gewesen und so. Ist das für mich halt so ein Flashback und dann hast du dann Bernd Schneider neben dir sitzen. Viele denken, er ist Bernd Schneider, aber großer DTM-Gott. für mich und einfach auch ein Herzens, also einfach ein guter Typ.
Bei dem bin ich übrigens auf der Rückbank mal mitgefahren auf der Nordschleife.
Mir war Gott schlecht. Und der saß neben mir und hat gesagt, du, wenn du jetzt nochmal auf die Kurve mit so einem AMG irgendwie, und dann, oh, du hast dir eine C-Klasse ausgesucht. Ja, weil sich die anderen haben Allrad, der hat ja, der hat nur hinten, ja, genau das richtige Fahrzeug. Er hat ganz ruhig geredet mit mir. Jetzt bremst mal ein bisschen später und ich habe genau, sehr gut genommen. Und,
ja, geil, Bernd Schneider, ey. Bernd
Schneider, Alter.
Ja, tü den Gott.
So, und das ist so das Einzige, wo man dann sagt, also, wenn ich mir jetzt selber zu, hier mit euren Stories, aber das ist so, aber bis, die mussten mich fast alle wieder überreden, um mich herum. Also meine Partnerin, die natürlich, die interessiert das null. Nein, du musst das für dich jetzt mal machen, wenn du die Möglichkeit
mit dem
hast,
dahin zu,
sagst, ja, aber es ist doch eigentlich total doof. Einerseits sage ich, ich habe keine Zeit, ich muss auch Steuer, mein das und jenes, ich weiß nicht wie, meine Steuerberaterin rastet jetzt hier schon aus, ich werde schon wieder, ne, hier, ich habe noch ganz andere Dinge zu, dann nehme ich mir quasi das Ding und fahre da jetzt
dorthin, musst du einfach machen.
Weil das auch total nette Leute sind, die mich da eingeladen haben, weil ich den, ich habe auch das erste Mal, ich sag, hör mal, ich kann mir dieses Auto nicht leisten. Nicht, dass ihr denkt, ihr ladet mich ein und ich bin jetzt hier wie so ein Influencer, der sagt, tu mal zwei Stück. Oder jetzt so ein Fußballer und ich hätte, und ich mit der, irgendwie mit der Louis Vuitton Badetasche da ankommt. Ich werde mir das nie leisten können, ne? Ich fahre einen VW-Bus, ich komme auch mit VW-Bus und alle werden lachen. Ja, aber genau deswegen, weil die Leute, die mich da einladen, Heiko, sind so coole Leute, die sagen, nee, nee, das ist eine gute Stimmung. Ich mag ja auch gerne, wenn Leute da einfach auch sagen, ich war schon mal bei der Präsentation von diesem Urus, liebe hier der, das internationalen Klarmitglied Auto, dieser SUV von Lamborghini. Und das erste, was ich sagt, du pass auf, ich bin ja, mein Onkel war Karosseriebaumeister, aber das Finishing von dem Auto ist nicht gut. Guck mal hier, orangen Auto hier links, da sind die, ja, das ist ein Lamborghini, darfst du nicht gucken.
Geil. Ja, ich wünsche dir da, wünsche dir da viel Spaß. Gut, dass du das machst. Das ist dann irgendwie kompromisslos, Martin. Ja.
Ja. Schön wäre an der Stelle, wenn man sagt, die kein Ratgeber präsentiert von Lamborghini Düsseldorf.
Mario, du, wir sind im Mündungsdelta dieser Kompromissfolge angekommen, aber es gibt natürlich den Gruß aus der Küche.
Ja, genau, wir haben auch wieder einen Gruß aus der Küche und dieses Mal kommt unser Amüsgöl vom Dennis. Der sagt nämlich, wir kennen ja alle die Fabel von dem Hasen und der Schildkröte. Wer von euch beiden ist denn wer? Gebt doch gern mal eine Selbsteinschätzung oder aber auch gegenseitig. Ist es da privat anders als beruflich oder hat es sich mit der Zeit bei euch geändert? Ist es dann gewollt oder ungewollt? Fun Fact dazu, die Fabel vom Hasen und der Schildkröte handelt im Kern ja von Selbstüberschätzung. Passend dazu hielten sich in einer bekannten Studie des Psychologen Ola Svensson 93% der befragten US-Autofahrer für besser als die Hälfte aller anderen Fahrer.
Toll, dass du gerade an der Stelle gesagt hast, du weißt das, ich kann richtig gut Auto fahren.
Das stimmt.
Und dann bist du auch noch Schwede, dann kennst du wahrscheinlich Olaf Svensson und wahrscheinlich sogar noch persönlich.
Weil ich eben tausend Sachen, ich das kann ich wirklich, ich sehe alles. Also bilde ich mir zumindest ein beim Autofahren. Ja, da verkacke ich es wirklich selten. Boah, was bist du? Hase oder Igel? Also die Story ist doch die, der Igel, der Hase holt den Igel nie ein. Das ist ja das Ding. Er denkt, ey, komm, ich mach dich platt. Aber der ist ja immer doppelt so schnell wie der Igel und mathematisch kommt er nie an dem vorbei, genau, sondern nur an ihn ran. Aber der Igel bleibt immer vorne, egal wie langsam er ist. Das ist doch das philosophische Ding dahinter, ne?
Richtig.
Was bist du, Igel oder Hase?
Ich hatte gehofft, du sagst es zuerst, damit ich das so ein bisschen ein Beispiel sehe. Aber ich kann dir direkt eine Antwort geben, wenn du willst.
Also ich würde hundertprozentig auf... Moment, ich würde sagen, ich bin der Hase. Ich bin definitiv ein Hase und ich komme auch an gewissen Dingen einfach nie vorbei. Aber ich bin ein glücklicher Hase.
Ich bin ein Hasenigel, bin ich. Nein, ja. Weil ich glaube, der Private ist ganz anders oder ich halte mich manchmal für den Igel und bin aber immer der Hase täglich, weil ich auch sehr schnell rede, merke ich. Ich merke das daran, ich rede viel zu schnell.
Nee.
Ich rede auch privat sehr, sehr schnell, weil ich merke, der Tag hat wirklich nur so wenig Zeit. Und je nachdem, wem ich gerade gegenüber sitze, außer jetzt guten Freunden, da bin ich wirklich 1:1. Aber ich spiele den Leuten entweder den Igel oder den Hasen vor. Mhm. Ich lebe damit sehr, sehr gut, immer unterschätzt zu werden mit allem, was ich so mache. Und also das ist dann der Igel. um dann einen Schritt voraus zu sein.
Ah.
Und aber zum Beispiel Dennis aus Hürth sieht ja immer aus wie der Hase. So, aber da ist so viel Igel drin, da glaubst du gar nicht, weil da sehr viel Berechnung drin war. Und die ist Gott sei Dank auch komplett aufgegangen. Und sie wird ja immer noch unterschätzt. Diese Figur, zum Beispiel Figur Dennis aus Hürth. Dennis aus Hürth wird nach wie vor sehr gerne unterschätzt. Weil mir ist passiert zum Beispiel, ich saß bei einer großen, meine Lebensaufgabe ist, versucht dafür einen Sponsor zu kriegen, weil das sehr viel erleichtern würde von der Tour.
Mhm.
Ja. Mit denen ich irgendwie eine Partnerschaft eingehe, weil ich finde Sponsoring auch gar nicht so schlimm. Und dann saß ich wirklich bei einer ganz, ganz großen Lebensmittelanbieter. Und dann saß ich da und wusste, es geht um alles hier. Und dann saßen die Damen mir gegenüber und die sagen, ja, was meinen Sie denn, würde der Dennis das denn machen? Und ich dachte mir, warum reden die in dritter Person mit mir? Also ich habe dann so richtig, ja, wir könnten hier ein Konzept, wir könnten da das Controlling, bla bla. Ich habe genau das gesagt, was sie hören wollten. Mhm. Ich habe auch gezeigt, hier. Und, ne? Und der Dennis und mein Kumpel war da mit, der Jörg, der guckte mich immer so an. Der so in der Pipi-Pause sagte, die denken, die wissen nicht, dass du Dennis aus Hürth bist.
Mhm.
Ich saß da auch mit Brille wie jetzt. Ne? Ich habe da mir natürlich nicht einen Anzug, aber ich habe einen Sakko an. Und dann sage ich, ja, wir können den Dennis ja mal fragen. Ach echt? Ja, sollen wir mal anrufen? Ich hol dir mal kurz. Moment, bin ich rausgegangen, bin ich wieder reingekommen. Was ist du, Otto? Oh Gott, Sie sind der Dennis aus Hürth. Also die haben das gar nicht gerafft, weil ich hatte auch ein bisschen 3-Tage-Bart und sie haben es gar nicht. Aber das ist doch gut, weil dann unterschätzen sie mich nicht, weil ich muss ganz oft auch sagen, nee, ich bin privat, bin ich nicht Dennis aus Hürth.
Mhm.
Da ist auch schon noch ein bisschen mehr los.
Verstehe ich.
Aber deswegen war auch gut, dass ich erstmal da so mit 3-Tage-Brat und Brille saß und Sakko, damit einfach ganz klar ist, da gibt's halt auch einen Unterschied nochmal dazu.
Ja, das ist interessant. Mein Schnellschuss, der Hase in mir hat gesagt, ich bin ein Hase, aber es gibt auch Bereiche, wo ich Igel bin.
Ich glaube, du bist eher Igel.
Meinst du?
Ja.
Also sagen wir so, ich bin schon an gewissen Stellen sehr konservativ und sicherheitsliebend und ich, bin.
Was ist man denn lieber? Der Hase hat.
Beides ist gut. Beides ist gut, glaube ich. Also ich will schon jagen im Leben und ich war immer auch auf Neues aus und ich ehrlich gesagt habe ich viele neue Sachen auch, finde ich, für mich entdeckt und schöne Sachen erlebt. Das ist wunderbar. Also der Hase in mir herrlich. Und der Igel, ich würde sagen, also ganz klar, ich habe immer versucht, ein bisschen unter meinen Verhältnissen zu leben, was vieles erleichtert. Es war wieder mal kein Kompromiss, mein Freund.
Nein. Und wenn, dann war es ein sehr schöner Kompromiss.
Tschüss sagen der Martin Klempner
und der Sven Pistor.
Macht's gut, tschüss.
Tschö.
Die Keinratgeber. Vom Leben und anderen Zumutungen. Dein Podcast mit Martin Klempner und Sven Pistor.